Heute geht es so ein bisschen auch um Themen, die herausfordern. Weil es geht um unser Denken, was manchmal vielleicht auch ein bisschen schräg ist. Also bei dem Thema Glaube, Heilung, Wunder, da kursieren in unseren christlichen Köpfen mitunter eigenartige Vorstellungen. Und zwar in die unterschiedlichsten Richtungen. Und wir kommen ja auch aus unterschiedlichen christlichen Richtungen, Gemeinden, Prägungen, die jeder von uns so hat. Noch dazu die Prägung, die jeder aus seiner Familie mitbringt und dann noch die Prägungen, die man hat, auch durch Erfahrungen, die man gemacht hat. Also wenn von euch jemand krank ist und dafür gebetet hat und es hat sich nichts getan, dann fühlt sich das anders an, über so ein Thema nachzudenken, als wenn man Heilungswunder erlebt hat. Oder als wenn man Leute in seiner Verwandtschaft hat oder Bekanntschaft, die Wunder erlebt haben, in einer mächtigen Weise. Von daher fordert es vielleicht auch heraus, auf manche Themen heute mal so ein bisschen so einen Blick zu werfen. Es gibt manche komische Vorstellungen, habe ich gesagt, manche davon habe ich selber vertreten und manche vertrete ich vielleicht immer noch und merke es nicht. Das ist ja meistens so, dass wir in jeder Lebensphase, wo wir sind, eigentlich nicht mitkriegen, wo wir irgendwie schräg sind in unseren Vorstellungen und in unserem Denken. Das kriegen wir immer erst später mit oder auch gar nicht. Das kriegen dann unsere Nachfahren mal mit, was wir so verzapft haben und was wir auch für eine negative Prägung bei denen hinterlassen haben. Und es ist ein Stück weit normal. Also es ist ein Stück weit normal, weil wir einfach Menschen sind. Und wenn ich in 20 Jahren über dasselbe Thema nochmal reden würde, könnte es sein, dass ich an einigen Stellen manche Dinge auch anders wieder erzähle. Und das wäre kein Zeichen dafür, dass ich meine Fahne nach dem Wind hänge und mal so und mal so erzähle, sondern das wäre einfach ein Zeichen für geistliches Wachstum. Weil es ist der normale Weg, auch als Christ, ist, dass wir in unserer Erkenntnis wachsen, auch in unserer Wahrnehmung von Gott, auch in unserem Verständnis von der Bibel. Und es wäre gesund, wenn wir alle in einigen Jahren nochmal anders und nochmal spezieller denken würden, auch von einigen diesen Punkten. Das wäre einfach ein Zeichen dafür, dass was vorwärts gegangen ist in unserem Leben und dass unser Erfahrungsschatz gewachsen ist und auch unser Verständnis von Gott und von dem, was Gott sagt in seinem Wort. Das bedeutet unterm Strich, dass unsere Erkenntnis immer Stückwerk ist, so wie Paulus das sagt. Also Paulus sagt, unser ganzes Denken, unser Erkennen von Gott ist Stückwerk, also wie so ein Puzzle. Der eine hat das Teil, der andere hat das Teil und keiner hat im Grunde das ganze Bild. Und wenn man, egal über welches Thema man redet und erst recht bei Themen, die irgendwie auch polarisierend sein können, einfach aufgrund unseres Erfahrungshintergrundes, da ist es wichtig, das im Hinterkopf die ganze Zeit zu haben. Wir können über so ein Thema überhaupt nicht reden, ohne dass wir immer wieder nur ein neues Stück entdecken von dem Gesamtpuzzle. Und viele Teile fehlen uns. Und die werden uns vor dem Abend fehlen, die werden uns auch nach dem Abend fehlen. Aber es ist einfach so ein Versuch, sich wieder mal so ein Stück anzunähern, nochmal von mehreren Seiten draufzuschauen und zu gucken, ob was greifbar wird für uns, also was dann bei uns hängen bleibt. Meine Behauptung ist, eine der größten Irrlehren, die es gibt, ist die, dass man selber keine glauben würde. Es ist einfach mal normal, dass unser Verständnis immer nur ein Ausschnitt ist. Und das ist zum einen normal, zum anderen auch dramatisch, weil das bedeutet praktisch, dass wir an vielen Stellen unseres Lebens, hätte manches vielleicht auch anders laufen können, wenn wir einfach ein anderes Verständnis von manchen Dingen gehabt hätten. Wenn wir Gott mehr erkennen würden, an einigen Punkten würde das einen Unterschied machen, in der Art, wie wir leben, in der Art, wie wir entscheiden, in dem, was wir auch weitergeben. Also es ist nicht ohne, sich Predigten anzuhören und sowas wie heute Abend, in dem vollen Bewusstsein, dass das möglicherweise nicht alles wasserdicht ist, was euch erzählt wird, auch von mir. Und es ist überall so. Das ist bei jedem Gespräch so, was wir miteinander führen über geistliche Themen, es ist immer Stückwerk, so wie Paulus das sagt. Martin Luther hat mal gesagt, wird ihm zumindest zugeschrieben, die Welt ist wie ein betrunkener Bauer. Hebt man ihn auf einer Seite in den Sattel, so fällt er auf der anderen wieder herab. Und man kann immer von beiden Seiten vom Pferd fallen. Auch bei jeder geistlichen Wahrheit, die wir in der Bibel sehen, die wir da entdecken können. Man kann links vom Pferd fallen, man kann rechts vom Pferd fallen, man kann hinten vom Pferd fallen, wenn man zu träge ist und das Pferd mit einmal losrennt. Man kann vorne vom Pferd fallen, wenn man die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat und nicht mitgekriegt hat, dass das Pferd stehen bleibt. Also ist es nicht so leicht. Wir können von jeder Seite vom Pferd fallen und auch jedes biblische Thema ist manchmal auch so wie so ein Pferd, was auch so eine eigenwillige Art hat und wo man gucken muss, wie man dranbleibt und wie man im Sattel bleibt. Irgendjemand hat auch mal gesagt, der Weg des Lebens, der hat auf beiden Seiten einen Graben. Du kannst hier abrutschen, du kannst da abrutschen und meistens ist es so, dass wir als Christen und auch jede Kirche, zu der wir gehören, immer so ein Stück weit hin und her pendelt oder sich in einem Graben festgefahren hat. Das kann auch sein. Oder man versucht jedes Mal wieder aus dem Graben rauszukommen und landet wieder im nächsten Graben. Und das ist eigentlich auch der Zyklus, wie Weltgeschichte funktioniert. Wie auch Denken funktioniert, auch also wie Philosophie, ja, alles wie unser ganzes Denken, auch die ganzen Systeme, politische Systeme, die durch die Weltgeschichte sich aufgebaut haben, ist es meistens ein Auf und Ab und man springt immer von einem Graben in den anderen. Und die Frage ist, wie können wir ein Stück stabiler darin werden, auf dem Weg des Lebens zu gehen, also sozusagen an Jesus dran zu bleiben und nicht immer nur damit beschäftigt zu sein, wieder von einem Graben in den anderen zu kommen. Das Streiten über Meinungen und über Theologie und über die Deutung geistlicher Erfahrungen und so, das war schon in den ersten Gemeinden bekannt. Das ist nicht unsere Erfindung, die wir in unserer Zeit gemacht haben. Und von daher ist schon mal klar, es geht ohne nicht ab. Und wir haben unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Erfahrungen. Deswegen ist meine erste These auch heute Abend eigentlich so die wichtigste überhaupt bei diesem ganzen Thema. Diese These ist sehr einfach und auch sehr urbiblisch in dem Sinne. Und das ist einfach die Wahrheit ist eine Person und keine Lehre. Und an der Stelle kann man sich schon mal wieder ein bisschen entspannen. Und an der Stelle klärt sich auch manches. Wenn wir das wirklich verstehen, was es bedeutet, dass die Wahrheit eben keine Lehrmeinung ist, dass es keine Theologie ist, dass es nicht die Summe von unseren Erfahrungen ist, die wir gemacht haben oder irgendwas. Es ist kein Dogma oder so, sondern die Wahrheit ist eine Person. Jesus ist die Wahrheit in Person. Also er hat gesagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wenn wir über Wahrheit reden, dann geht es immer um ihn. Also dann geht es um Jesus. Und wie das halt ist, eine Beziehung mit einer Person zu führen, die ist nicht einfach in zwei Sätzen aufzuschreiben. Also wenn ich meine Frau beschreiben wollte oder so, ja, erstmal ist es so, ich kenne sie noch gar nicht genug und da werde ich mein ganzes Leben damit verbringen, sie besser kennenzulernen. Zweitens ist es so, euch zu erklären, wie die funktioniert. Das verstehe ich ja selber manchmal nicht so richtig. Und trotzdem liebe ich sie und trotzdem ist ein Vertrauen da, was ich sonst zu niemandem habe. Und mit Gott ist es genauso, mit Jesus ist es genauso. Der Wahrheit nachzufolgen bedeutet, in einer Liebesbeziehung mit Jesus letztendlich zu sein. Und das bedeutet, dass es für mich immer zu jedem Zeitpunkt klar ist, ich weiß nicht alles. Und für mich ist auch immer klar, ich verstehe auch nicht alles. Und es ist immer so ein Annähern, ihn besser und besser kennenzulernen. Und das ist letztendlich das, was wir als Christen machen. Das macht Christsein aus. Es ist nicht einfach so, dass wir uns geeinigt haben auf bestimmte Lehrmeinungen und Glaubensprinzipien oder so. Das machen wir automatisch. Ja. Indem sich Kirche bildet irgendwo, passiert das. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder zurückkommen zu diesem einen Punkt, dass wir nämlich erkennen, die Wahrheit ist eine Person. Und mit einer Person kann man nur eins machen, man kann nur eine Beziehung haben. Alles andere wäre unnütz und nicht fruchtbar. Deswegen wird auch ein gesundes Verständnis über Heilung und Wunder immer nur aus einer dauerhaften und innigen Beziehung mit Jesus erwachsen. Ich meine, über was reden wir die ganzen Wochen? Also wir reden im Grunde über das Wirken Gottes. Das, was er tut. Das kann ich nicht bedenken und darüber diskutieren und reden, ohne dass ich dahin komme, denjenigen kennenzulernen, der eben die Dinge tut. Wir können es nicht voneinander abkoppeln. Also wir können nicht sagen, wir wollen Wunder erleben, aber im Grunde haben wir keine echte und intensive Beziehung mit Jesus, weil er ist derjenige, der Wunder tut. Er ist der Gott, der Wunder tut, wie wir am ersten Abend uns schon mal angeschaut haben. Und das ist der Punkt, denke ich, wo wir einfach festhalten müssen, immer wieder dahin zurückkommen müssen, dass Jesus der Zugang zu allem Übernatürlichen ist, was wirklich, also Jesus sagt an einer Stelle, ich bin die Tür. Und wer durch mich hineingeht zu den Schafen, oder er sagt genau im Wortlaut, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Also Jesus ist der einzige heilsame und sichere Weg hinein in das Übernatürliche, um in Kontakt zu kommen eigentlich mit Gottes übernatürlichem Wesen. Auch mit Zeichen und Wundern und Heilungen, alles, was die Bibel beschreibt. Und wenn wir durch ihn dazu kommen, nämlich durch Jesus, durch eine Beziehung mit Jesus, dann wird uns das in geistlichen Überfluss führen. Ja? So wie er sagt, wir werden Weide finden, wir werden Nahrung bekommen und es wird uns nicht in die Irre führen. Deswegen ist so wichtig, dass wir uns bei all diesen Themen immer annähern über Jesus, dass wir immer fragen, wie ist Jesus? Dass wir das nicht abkoppeln und sagen, ist ja schön, ich meine, man kann über alles diskutieren, über alles, auch über übernatürliche Phänomene und sonst was, aber das ist nicht der Punkt, sondern es geht immer um die Beziehung zu Jesus. Und wenn wir aus unserer christlichen Sicht schauen, was hat es mit Glaube und Wundern und Heilung und so weiter auf sich, dann ist es wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir fragen, was ist Jesus, sein Wesen? Was sind seine Eigenschaften und was will er tun? Deswegen lasst uns vielmehr, anstatt so auf die korrekte Lehre über Glaube, Heilung und Wunder zu schauen und darauf Wert zu legen, lasst uns lieber auf die Liebe zur richtigen Person Wert legen. Nämlich zu Jesus. Das wird uns am Ende weiterbringen. Das wird auch mehr Fragen klären, die in uns sind, als wenn wir einfach immer nur auf der Suche sind nach der korrekten Lehre und alles wasserdicht machen wollen und alle Fragen beantworten wollen, was uns wahrscheinlich sowieso nicht gelingt. So, jetzt gibt es ja aber trotzdem einige praktische Fragen, die mit dem Thema verbunden sind, wo man sich fragen kann, wie ist auch ein gesundes Denken darüber, über Zeichen und Wunder, über Heilung, über Glaube und so. Was schlägt die Bibel vor, auch an Möglichkeiten darüber zu denken? Was ist Jesus seine Art, darüber zu reden? Und ich will einfach heute versuchen, auf ein paar Punkte einzugehen, die mit unserem Denken zu tun haben, über Wunder und über Heilung und so. Ich mache das, indem ich immer eine These in den Raum stelle, die man hier und da vielleicht hört, was manch einer vielleicht darüber denkt. Und dass wir dann mal gucken, wie können wir das verstehen. Also was sagt die Bibel dazu? Die erste These zu dem Thema, die man immer mal hört, und zwar meistens als Vorwurf gegen manche Leute. Und zwar, wenn jemand nicht geheilt wird, dann hat er nicht genug Glauben. Das ist ein Satz, ich habe den persönlich, ich glaube, noch nie, also so ernsthaft von einem Charismatiker gehört, aber oft als Vorwurf über die Charismatiker, dass die so denken würden. Ja? Also sozusagen, wer nicht geheilt wird, der hatte nicht genug Glauben oder hat nicht richtig geglaubt oder glaubt überhaupt nicht oder wie auch immer. Das ist manchmal so ein Totschlagargument, dass so denken die, da braucht man sich ja schon gar nicht mit eins machen. Zunächst mal will ich sagen, dass, bin ich verrutscht hier. Wir haben letzte Woche haben wir genau über das Thema geredet, was es mit dem Glauben auf sich hat. Und es ist ja spannend, dass Jesus so einer Sicht Vorschub leistet durch ein paar Aussagen. Also indem er zum Beispiel den Kranken mehrmals sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Die Frage ist jetzt natürlich, ob der Umkehrschluss auch gilt. Also wenn du nicht geheilt wirst, dann hast du nicht geglaubt oder dann hast du zu wenig geglaubt. Also Fakt ist in der Bibel, dass Glaube nicht unerheblich ist, um Wunder zu erleben. Da kommen wir nicht ganz drum rum. Deswegen hatten wir auch letzte Woche das Thema. Aber die Frage ist, wessen Glaube ist wichtig? Wenn einer für den anderen betet um Heilung, wer muss glauben, ja? Der geheilt wird, der betet oder sonst wer. Wessen Glaube ist entscheidend, wenn wir von Gottes Seite her ein Wunder erhoffen, erwarten oder eine Heilung? Wir haben genug Beispiele in der Bibel, wo Menschen geheilt werden, die darum überhaupt nicht gebetet haben. Also ein Beispiel, manche von euch kennen vielleicht die Geschichte, wo Petrus und Johannes nach Pfingsten in den Tempel gehen und dort ist ein Gelähmter, der bettelt um Geld. Der braucht einfach mal Geld. Er ist gelähmt, ist behindert, hatte damals keine soziale Absicherung und will Geld haben. Petrus und Johannes haben kein Geld und sagen, was wir aber haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu steh auf und geh umher. Und er ist geheilt. Die Apostel hatten Glauben dafür, dass der Gelähmte in dem Moment geheilt wird. Und er wird geheilt. Die haben nicht mal vorher gefragt, ob er geheilt werden will. Also die haben auch nicht abgefragt, glaubst du, dass Gott sowas tun kann für dich oder so? Willst du geheilt werden? Haben die überhaupt nicht gefragt. Die haben einfach gesagt, im Namen Jesu steh auf und geh umher. Und er war geheilt. Es war einfach in dem Moment der Glaubensschritt der Apostel, der den Kranken geheilt hat, der wahrscheinlich überhaupt nicht geahnt hat, was an dem Tag noch passieren wird und auch nicht den Glauben hatte, dass sowas überhaupt vielleicht jemals passieren könnte. Also damit erübrigt sich schon mal der Vorwurf, so prinzipiell zu sagen, du glaubst nicht genug. Ja. Möglicherweise ja, also möglicherweise glaubt derjenige, den ich da im Blick habe, vielleicht jetzt wirklich nicht genug. Kann sein, der glaubt überhaupt nicht. Aber es kann auch sein, dass alle anderen auch nicht glauben, in seinem Umfeld inklusive mir selbst, obwohl Gott mich vielleicht gebrauchen möchte, um für denjenigen zu beten und dass der geheilt wird. Und die Frage ist, bei wem mangelt es am Glauben? Die Frage ist völlig müßig, zu sagen, der andere glaubt nicht genug, weil im Endeffekt würde es einfach reichen, manchmal, wenn der Glaube in mir größer wäre. Das wirft mich immer auf mich selbst zurück. Also deswegen ist so ein Vorwurf an andere völliger Nonsens. Es ist an der Stelle nicht die Lösung fürs Problem. Dann gibt es die Geschichte, wo vier Freunde ihren Freund zu Jesus bringen, der auch gelähmt war. Und die kommen nicht ins Haus rein, waren zu viele Leute und die decken das Dach ab und lassen den von oben runter. Und Jesus reagiert folgendermaßen, da heißt es in Markus 2, Verse 1 bis 12, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Als er ihren Glauben sah von den Freunden, hat er ihn geheilt. Erstmal, das ist noch ein bisschen mehr in der Geschichte, erstmal sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Und da fährt er gleich noch den Pharisäern übers Maul in der Situation. Und dann heilt er ihn, weil er den Glauben der Freunde gesehen hat. Es kann sein, dass der Glaube eines Menschen überhaupt keine Rolle spielt, ob er geheilt wird oder nicht, wenn er andere Menschen des Glaubens in seinem Umfeld hat. Und das ist spannend, weil da sind wir jetzt involviert, ob wir nur krank sind oder ob wir nicht krank sind, ob wir irgendein Problem haben oder keins haben. Ob das immer so ist und so, ist nochmal eine andere Frage, aber anscheinend gibt es die Möglichkeit, dass unser Glaube unglaublich viel bewegen kann, auch in unserem Umfeld, auch für Leute, die überhaupt keinen Glauben haben. Vielleicht auch für Leute, die überhaupt nicht mal Christen sind und die von Jesus überhaupt gar nichts wissen. Und es kann sein, dass Gott aufgrund unseres Glaubens große Dinge an denen tut. Und tun will. Es ist relativ überflüssig, sich darüber Gedanken zu machen, wer zu wenig glaubt und wer schuld ist. Solange ich größeren Glauben suche und mich Gott zur Verfügung stehe, mache ich eigentlich alles richtig im Leben. Der Punkt ist einfach, die Frage ist einfach immer, wo will ich hin mit meinem Leben? Wir haben alle zu wenig Glauben, wenn man es mal von der Bibel her sieht, das haben wir letzte Woche schon besprochen, wir haben ja alle zu wenig Glauben. Was ist denn das Maß? Ja? Was ist denn das, was man erreichen könnte im Leben? Es ist doch eine endlose Skala. Das Maß an Vertrauen, was wir in Gott investieren könnten. Aber die Frage ist immer, wo drängen wir hin mit unserem Leben? Sind wir auf der Suche nach einem Schuldigen oder sind wir einfach selber am Wachsen und suchen Gott und suchen das Vertrauen in Gott zu haben und darin stärker zu werden und darin zu wachsen? Glaube ist wichtig, egal von wem. Das wäre vielleicht so der Punkt, worauf man es hinausführen könnte. Die Gründe, warum Krankheit bisher nicht geheilt wurde, sind sowieso vielfältig. Also das jetzt zu verengen auf die Frage des Glaubens, das ist auch was die Bibel nicht macht. Es kann Haufen Gründe geben, warum manche Krankheiten existieren und nicht geheilt wurden. Ich meine, dass Krankheiten überhaupt da sind, ist ja schon mal ein Problem, aber das gibt ja auch im Alltag Haufen Gründe, warum man krank werden kann. Es gibt auch Krankheit und Altersschwäche, die einfach mal die normalen Begleiterscheinungen davon sind, dass man bald sterben wird. Und das sind so auch ein paar Eckpfeiler, die einfach auch im Leben hier als Menschen gesetzt sind, dass man maximal 120 Jahre alt wird, steht in 1. Mose 6, Vers 3. Oder Mose, der redet in seinem Psalm, den er geschrieben hat, davon, dass das normale Alter eines Menschen 70 oder 80 Jahre ist, wenn es hochkommt. Er selbst ist 120 geworden, also er hat so das Maximum ausgereizt. Aber irgendwann ist auch mal Schluss und das sind Rahmenbedingungen des Lebens, die auch damit einhergehen, dass es auch Krankheit und Tod am Ende gibt. Also von Elisa zum Beispiel wird gesagt, das ist der Kerl, wo wir letzte Woche gehört haben, der hat selber Tod auferweckt, der hat Kranke geheilt. Und von ihm heißt es, und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Also auch das erwischt jemanden, durch den selbst Kranke geheilt wurden und auch Tote auferstanden sind. Also es gibt Rahmenbedingungen des Lebens, die man, glaube hin oder her, auch nicht so ganz los wird in dem Leben hier auf der Welt. Andererseits gibt es auch Menschen, die vor der Zeit krank werden und sterben. Also zum Beispiel Christen, deren Lebensberufung im Grunde noch nicht erfüllt ist. Oder Leute, die keine Christen sind und die zu früh gottlos sterben. Und an der Stelle wird es spannend, an der Stelle wird es relevant, das, was Jesus seinen Jüngern aufträgt und sagt, heilt die Kranken, weckt die Toten auf und solche Geschichten, an der Stelle wird es spannend. Und es ist sicherlich nicht die Regel, aber auch an der Stelle damit zu rechnen, es kann sein, dass Menschen zu früh krank werden und sterben. Und das ist der Punkt, wo Gott eigentlich einschreiten will. Das ist der Punkt, wo Gott eigentlich auch Menschen sucht, die bereit sind, ihm zu vertrauen in solchen Angelegenheiten. Da wird das Thema Heilung und auch Totenauferweckung absolut relevant. Ja? Und dafür braucht es dann wirklich Glauben an der Stelle. Die zweite These, die man hier und da vielleicht auch mal gehört hat, Krankheit ist immer eine Folge von Sünde. Ja, natürlich, grundsätzlich irgendwie schon. Ja? Ich meine, vor dem Sündenfall gab es keine Krankheit. Und es gibt auch genug biblische Beispiele, wo tatsächlich auch individuelle Schuld und Sünde mit einer Krankheit gekoppelt war. Also, ob einem das gefällt oder nicht, also in der Bibel gibt es diese Beispiele, wo das miteinander verknüpft ist. Das ist dann nicht automatisch Strafe Gottes, sondern manchmal ist es eher auch ein ganz normaler Zusammenhang. Also es liegt in unserer Natur als Menschen, wir sind ja vom biblischen Bild her, bestehen wir aus Körper, Seele und Geist als Menschen. Also in der Medizin und in der Psychologie ist man gut vertraut mit Psychosomatik zum Beispiel. Ne? Also dass, wenn es meinem Körper nicht gut geht, dann kann es auch sein, dass es meiner Seele nicht gut geht. Und umgekehrt, wenn ich in meiner Seele ein Problem habe, dann merke ich das auch körperlich. Also dass es da Zusammenhänge gibt zwischen den unterschiedlichen Teilen, aus denen wir bestehen, das ist was man in der Weise kennt. Jetzt ist es so, dass wir als Christen auch noch im Grunde an so eine dritte Dimension in uns glauben und das ist unser Geist, das ist vom jüdischen Denken her der Teil in uns, der mit Gott in Verbindung steht und interagiert. Also zum Beispiel sagt Paulus, der Heilige Geist, der bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also da gibt es eine Kommunikation zwischen dem Heiligen Geist und unserem Geist. Also das ist irgendwie so das Empfangsorgan, was die Medizin noch nicht entdeckt hat, aber wo wir mit Gott in Verbindung stehen. Und Sünde ist was das immer stört. Ja? Und von daher, warum sollte es nicht auch an der Stelle völlig normale Zusammenhänge geben, dass in dem Moment, wenn die Verbindung zu Gott gestört ist, dass es natürlich auch Auswirkungen hat auf Körper und Seele. Und das weiß man ja auch in der Psychologie, so Themen wie Vergebung oder so, ja, das hat ja auch was damit zu tun, auch mit Schuld. Und in dem Moment, wo ich nicht vergeben kann, hat es massiven Einfluss auch auf das, was in meiner Seele abgeht oder auch das, was in meinem Körper abgeht. Von daher gibt es den Zusammenhang auch auf eine verständliche Weise irgendwie erklärt und dann eben auch konkret bei den biblischen Geschichten, wo es da irgendwie gekoppelt ist. Ja? Also von daher sollte man diese Option nicht grundsätzlich zu schnell vom Tisch fegen. Es gibt auch noch eine krasse Stelle, will ich nicht näher drauf eingehen. Also da sagt Paulus, im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, da kritisiert er, dass Christen in der Gemeinde rücksichtslos miteinander umgehen und dann aber Jesus für sich beanspruchen wollen im Abendmahl. Und dann sagt er einen Satz, der ist so ein bisschen geheimnisvoll, sagt er, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen, also gestorben. Ja. Da tut sich eine Welt auf, die ich jetzt auch noch nicht ganz verstanden habe. So, aber die Frage ist es grundsätzlich so? Also das ist ja so Der Vorwurf gegen so ein Denken, ja, also ist jetzt, wenn ich krank bin, hängt das immer mit einer Sünde zusammen. Also Sünde bringt gleich Unglück oder Krankheit. Das wäre ja schrecklich, wenn es so wäre, denn dann hätten uns alle schon dahin gerafft. Dann würde kein einziger hier sitzen. Wenn das zwangsläufig so wäre, dass unsere Sünde immer gleich eine Krankheit oder den Tod bringt, da hätte keiner von uns eine Chance und wir könnten uns solche Abende hier sparen, weil wir alle zu Hause im Bett liegen oder schon längst unter der Erde sind. Es wäre auch größenwahnsinnig zu denken, dass ich gesund bin, weil ich so heilig bin oder sowas. Es kann zahlreiche Gründe geben für Krankheit, ganz natürliche und auch übernatürliche. Und unsere Frage muss eigentlich immer sein, auch wenn wir beten, Gott, was willst du mich oder für den anderen tun? Ja? Was willst du für mich oder den anderen tun? Was willst du mir lernen? Was willst du mich lehren? Also was willst du mir beibringen? Wie ist deine Sicht? Die Jünger, die haben genau eigentlich so ein Denken gehabt, die Jünger von Jesus. Es gibt eine Szene in Johannes 9, da heißt es, und als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Und dann hat er ihn geheilt. Also wie jetzt? Er hat nicht gesündigt, seine Eltern haben nicht gesündigt. Das ist ja schon fast wie Jesus, ne? Wie die haben nicht gesündigt. Also ich glaube, das, was Jesus an der Stelle meint, sie haben keine Sünde getan, die in irgendeiner Weise einen Zusammenhang hat mit der Krankheit, die er hat. Dass er von Geburt an blind ist. Wow, also es gibt anscheinend noch andere Gründe, krank zu werden im Leben. Und Jesus ermutigt seine Jünger hier nicht auf die Ursache zu schauen, ist völlig egal, sondern auf das Ergebnis, das Gott daraus machen kann, damit Gottes Herrlichkeit an ihm offenbart wird. Das ist mal ein Grund für eine Krankheit. Ja. Damit könnte man leben wahrscheinlich, wenn man das immer so wüsste. Aber an der Stelle sagt, also bestimmt Jesus, den ihre Blickrichtung neu ist, es ist egal, wie die Ursache ist. Der hat nicht gesündigt deswegen und seine Eltern auch nicht, sondern Gottes Herrlichkeit soll an ihm offenbart werden. Und das ist sehr wichtig, bei allen Unglücken, bei Krankheiten, bei Katastrophen, immer auf die Möglichkeiten Gottes zu schauen. Und nicht immer nur die Schuldfrage klären zu wollen. Wer hat es verbockt und wer ist dafür wieder verantwortlich oder so. Eine andere Szene, Lukas 13. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete, also Jesus antwortete und sprach, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und das ist eine spannende Argumentation. Also, sind die Leute durch ihre Sünde schuld an ihrem Unglück? Nein, sagt er ganz klar. Aber wenn ihr nicht Buße tut von eurer Sünde, wird euch so ein Unglück geschehen. Das ist meine Ansage. Also wie jetzt? Bewirkt Sünde Unglück oder bewirkt Sünde kein Unglück? Ja, nein, vielleicht. Jesus zeigt hier im Grunde, worum es wirklich geht. Die Schuldfrage der anderen ist sowieso völlig uninteressant. Ja? Das macht er hier wieder deutlich. Wir denken manchmal, bestimmte Menschen waren Täter und Jesus sagt uns, nee, die sind Opfer. Die können überhaupt nichts dafür. Aber worum es wirklich geht, ist am Ende unsere Beziehung zu Gott, nämlich die Frage unserer eigenen Schuld. Und zwar völlig unabhängig davon, ob wir gerade krank sind oder nicht, ob uns Leid passiert ist oder nicht. Krankheit ist immer ein Aufruf zur Buße und Gesundheit ebenso. Ob ich krank bin oder ob ich gesund bin, die Frage der Buße ist immer ein Thema. Und Jesus sagt, die sind nicht schuld gewesen, dass denen das passiert ist, aber bringt ihr euer Inneres in Ordnung und tut Buße, ansonsten passiert euch sowas oder auch Schlimmeres oder was weiß ich, ja. Und das ist der Punkt, wo Jesus hier eigentlich den ihren Blick fokussiert und sagt, Buße ist ein Thema, ob ich krank bin oder ob ich gesund bin. Und noch ein Beispiel dafür, dass es einfach auch andere Gründe gibt, krank zu sein auf dieser Welt, ist eigentlich was uns wahrscheinlich allen klar ist, aber Paulus sagt an einer Stelle zu seinem Freund Timotheus, ein Satz, der manchen gefällt, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Ja. Diese Aussage, die lag auch ein bisschen daran, dass das Wasser damals und auch heute in manchen Teilen der Welt schmutziger war als Wein oder Bier bei Luther oder so oder sonstiges, was man so gebraut hat. Allerdings sagt das Wort Wein, was hier steht, gar nichts aus über den Alkoholgehalt. Also das reicht von Saft bis höherprozentigeren Getränken. Auf jeden Fall, worum es eigentlich geht an dem Punkt, ist, es gibt auch völlig natürliche Zusammenhänge dafür, krank zu werden. Ja? Paulus sagt, dass du trinkst alles Falsche, deswegen wird dir so oft unwohl. Dritte These, dritte Behauptung, das ist spannend, wenn jemand falsche Lehren verbreitet und ungeistlich lebt, wird Gott durch ihn keine Wunder tun können. Da fragt man sich, ja, schon, ne? Also was soll denn daran falsch sein oder so? Kann ja nicht sein, dass Gott jemanden gebraucht, der falsche Lehren, der ein Irrlehrer ist oder der einen völlig ungeistlichen Lebenswandel hat. Leider ist es aber so einfach nicht. Und das ist ein Punkt, der uns herausfordert in der Praxis. Von Gott gebraucht zu werden, hat was mit Vertrauen zu tun und nicht zuerst mit reiner Lehre und perfektem Leben, sonst könnte Gott niemanden von uns gebrauchen. Gott könnte sonst niemanden von uns gebrauchen, keinen einzigen Menschen. Deshalb ist großer Glaube, großes Vertrauen auch nicht automatisch gleichzusetzen mit richtiger Lehre und reiner Lehre. Dass wir ein perfektes Verständnis davon haben, wie Gott ist und wie alles zu verstehen ist. Glaube hat was mit kindlichem Vertrauen zu tun. Ein Kind, und das ist was wir aus Erfahrung kennen, ein Kind kann bedingungsloses Vertrauen in die Eltern haben, obwohl es von seinen Eltern bisher noch ziemlich wenig weiß. Aber das Kind vertraut den Eltern. Das könnte nicht erklären, was die Eltern alles erlebt haben, wer die sind, woher die kommen, wie die ticken und so weiter. Und es vertraut trotzdem, von ganzem Herzen. Ein Kind hat ein intuitives Wissen über die Eltern und nicht unbedingt ein faktisches, dass es die Fakten erklären kann. Umgekehrt kann es sein, dass ein Ehepartner enorm viel faktisches Wissen haben kann über seinen Ehepartner, aber überhaupt kein Vertrauen mehr hat. Und das Vertrauen total verloren gegangen ist. Das hängt nicht unbedingt miteinander zusammen, was ich über jemanden weiß und wie sehr ich ihm vertraue. Und gleichzeitig kann ich jemanden vertrauen, über den ich fast nichts weiß. Und das ist auch eine Wahrheit in unserer Beziehung zu Gott. Es kann sein, wir haben großen Glauben und wir haben echtes Vertrauen, aber haben im Grunde keine Ahnung von Gott. Und haben keine Ahnung von der Bibel und haben manches falsch verstanden und trotzdem haben wir Glauben und Gott gebraucht uns. Glaubensfrüchte wachsen immer auf Vertrauen und auf Glaubenstaten und nicht automatisch auf Rechtgläubigkeit. Und deswegen gab es große Erweckungen mit großen Kraftwirkungen und Wundern durch Menschen, die man theologisch und charakterlich kritisch sehen kann. Leute mit Ecken und Kanten, wo man sich fragt, warum die? Warum hat Gott die gebraucht? Und das kann man sich bei den Jüngern genauso fragen wie bei uns persönlich. Und diese Ebenen, die müssen wir unterscheiden. Also wir werden aus genau demselben Grund ja auch nicht aus unseren Werken gerettet oder wegen unserem korrekten Wissen, sondern eben aus Glauben. Weil das was völlig anderes ist, als einfach nur viel Richtiges zu wissen. Geistliche Ergebnisse gibt es immer nur durch Glauben. Und gleichzeitig ist es aber jetzt auch nicht so, dass es unwichtig ist, welche Lehre ich vertrete oder wie ich lebe, denn das wirkt, also eine gesunde Lehre und eine gesunde Persönlichkeit, das wirkt wie ein Brandbeschleuniger in einem Umfeld von Glauben. Also, und es bringt eine Erweckung Nachhaltigkeit. Also wenn Glaube da ist, wenn echtes Vertrauen da ist und noch dazu die Persönlichkeiten gesund sind und man noch dazu ein bisschen eine Peilung davon hat, wie Gott ist und wie er denkt und was er will, das ist wie ein Brandbeschleuniger. An der Stelle geht was vorwärts. An der Stelle breitet sich Reich Gottes aus und an der Stelle haben Erweckungen meistens auch Bestand. Denn das Problem ist oft bei Erweckungen gewesen in der Geschichte, dass Leute mit viel Glauben vorangegangen sind, die aber irgendwann über sich selbst gestolpert sind. Entweder in Fragen der Lehre oder auch in Fragen des persönlichen Lebens, wo Gott nicht durchgedrungen ist in alle Bereiche ihres Lebens und ihres Inneren. Und das ist dann ein Punkt, irgendwann stolpert man drüber. Aber es kann sein, dass Gott sehr mächtig durch Menschen trotzdem wirkt, die in der Lehre oder auch in ihrem persönlichen Lebenswandel zu hinterfragen sind. Und Jesus sagt an einer Stelle mal über die Pharisäer, genau andersrum sagt das bei denen, er sagt, alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Also jemand kann eine gute Lehre haben, aber ein schlechtes Leben. Und umgekehrt kann jemand in göttlicher Vollmacht handeln, aber eine schräge Lehre entwickelt haben. Und wenn wir ehrlich sind, irgendein Problem haben wir alle, ja, an irgendeinem Punkt. Und es ist wichtig, diese Ebenen irgendwie sortiert zu kriegen. Paulus sagt auch mal, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Also das kann sein, dass manche Gaben Gottes noch weiter wirken in Menschen, die in anderen Bereichen eigentlich schon längst im Graben gelandet sind. Und trotzdem ist es noch Gott, der durch sie wirkt. Und das ist einfach ein spannender Punkt, wo wir da also leicht drüber stolpern können und leicht das Kind mit dem Bade ausschütten können und jemanden verurteilen und sagen, das kann nicht Gott gewesen sein, was der gemacht hat oder so, weil der hat dies und das in seinem Leben. Oder der hat an der Stelle eine falsche Theologie oder eine falsche Vorstellung. Und diese Schlussfolgerung ist nicht richtig, nicht immer richtig. Es kann sein, dass wir an solchen Punkten leicht ins Stolpern kommen, weil wir irritiert sind von Dingen, die irgendwie uns verwirren oder die nicht gut laufen und an der Stelle an Gott vorbeirennen, der hier offensichtlich am Wirken ist. Gott kann auch durch Leiter, durch Pastoren, durch Pfarrer und sonst was wirken, deren Gesinnung und Lebenswandel sich an irgendeinem Punkt verfinstert hat, und zwar weil Gott treu ist und nicht weil wir Menschen treu sind. Das fällt uns manchmal schwer zu sehen, aber Gott wirkt durch uns alle, weil er treu ist und nicht weil wir treu sind. Über den hohen Priester Kaiphas wird gesagt, der selber mit dafür verantwortlich war, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und er hat an einer Stelle einen schlauen Satz gesagt, der von Gott her inspiriert war. Und dann wird über ihn gesagt in der Bibel, er hat geweissagt, weil er in dem Jahr hoher Priester war. Das heißt, er hat prophezeit, obwohl der Jesus mitkreuzigen lassen hat, aber Gott hat durch ihn geredet, er hat was Wahres gesagt. Einfach weil er der hohe Priester war, hat Gott durch ihn gewirkt. Und das sind Momente, wo eigentlich Gottes Gnade und Gottes Treue auf eine krassen Weise auch strahlt über unserem ganzen Versagen als Menschen. Wir müssen lernen, diese Ebenen auseinanderzuhalten und differenziert zu sehen, sonst laufen wir in die Irre und verpassen Gottes Wirken an manchen Stellen. Weil wir auf die falschen Sachen dann schauen und uns irritieren lassen. Gott hat schon immer durch fragwürdige Menschen gewirkt. Und wenn wir Menschen einfach ablehnen, aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht auch gerechtfertigt sind, Menschen ablehnen, dann durch die Gott wirkt, dann lehnen wir darin auch Gott ab. Deswegen ist es so wichtig, immer auf der Suche danach zu sein, wo ist Gott? Wie wirkt Gott durch jemanden, dem ich es vielleicht auch überhaupt nicht zutrauen würde? Das braucht auch Demut von unserer Seite her. Gleichzeitig ist es auch so, wenn wir können auch wieder in den anderen Graben fallen, also dass ich jemanden so hoch schätze und so lobe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der auch mal einen Fehler machen könnte oder dass der vielleicht auch mal was erzählen könnte, was nicht stimmt und was nicht in der Bibel steht oder so, ne? Weil Gott so mächtig durch den wirkt oder so. Das wäre genauso falsch. An der Stelle würden wir auch wieder in die Irre rennen. Dann kommen wir geistlich nicht weiter. Wir brauchen bei diesem Thema einfach, glaube ich, einen gelassenen und einen routinierten Umgang damit. Es ist einfach normal, dass wir an einer Stelle vom Pferd fallen können und in einem anderen Bereich sitzen wir noch voll im Sattel. Und das ist wichtig, jeden Menschen in dieser Perspektive zu sehen und dass wir immer auf der Suche danach sind, wo ist jetzt Gott? Welcher Anteil ist von Gott in demjenigen? Eine vierte Behauptung, diese Wunderheiler wollen doch alle nur reich und berühmt werden auf Kosten der Kranken oder so, ne? Aber das ist jetzt was dann Leute betrifft, die dafür auch bekannt sind, dass Kranke geheilt werden. Und an dem Punkt ist es sehr schade, wenn sich falsche Motive in unserem Dienst verfestigen. Und das kann passieren. Der Punkt ist erstmal der, dass wir alle wirklich gar nichts aus 100% reinen Motiven tun. Ja? Also das ist eine Illusion. Unsere Motive sind immer fragwürdig und an manchen Punkten nie völlig rein. Aber der Punkt ist, wenn sich das verfestigt, auch über Jahre, und dass wir es rechtfertigen, an der Stelle ist es nicht gut. Also das kann dem Ganzen die Kraft und Glaubwürdigkeit rauben. Und die Frage ist immer, erkenne ich das Problem bei mir selbst, dass ich schwach bin, auch manchmal in meinen Motiven, komische Ziele verfolge und bleibe ich damit darüber mit Gott im Gespräch oder rechtfertige ich auf Dauer meine falschen Motive? Und das ist einfach eine Frage, die wir uns selbst stellen können. Trotzdem noch ein paar Hinweise zu dem Punkt. Jesus sagt, heilt die Kranken, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Also es wäre aus meiner Sicht falsch, mit etwas Geld zu verdienen, was ich selbst nicht produziert habe. Ja, also wenn Gott Dinge tut durch mich, dann ist es was, wo Gott dafür der Preis und auch der Lobpreis gezahlt werden kann, aber nicht mir. Also Heilung von Gott her weiterzugeben gegen eine unmittelbare Bezahlung ist aus meiner Sicht eine Fehleinschätzung meiner eigenen Rolle, die ich an der Stelle habe, sondern es ist immer ein Geschenk von Gott, was wir weiterleiten, und so ist es mit allen geistlichen Dingen, die wir transportieren, wo wir nur ein Kanal sind, durch den Gott fließt. Es ist an der Stelle wichtig, auch den Rückfluss immer wieder zu Gott zu leiten, in jeder Hinsicht, auch alle Ehre, allen Lobpreis, Finanzen, sonst was. Ja. Außerdem stoßen sich manche Menschen daran, wenn so Heilungsprediger, Heilungsevangelisten, Leute, durch die irgendwie Heilung geschieht, wenn das so öffentlichkeitswirksam geschieht. Bei Jesus und den Jüngern waren allerdings viele Heilungen sehr, sehr öffentlichkeitswirksam. Also wer die Öffentlichkeit der Wunder in der Bibel so aus Gründen der Wahrung von Persönlichkeitsrechten und so kritisiert, der wird es schwer haben im gesamten Neuen Testament. Das fand total in der Öffentlichkeit statt, die Sachen. Beispiel diese eine Frau, die 12 Jahre lang Regelblutungen hatte und von Jesus geheilt wird, öffentlich mit Bekanntgabe des Grundes, von was, also Bekanntgabe der Krankheit, von der sie geheilt wurde. Also ich bin sehr für die Wahrung auch von Privatsphäre und von Persönlichkeitsrechten. Aber an der Stelle ist es auch wichtig, also lasst uns nicht die Kraft von Bekenntnis und Zeugnis unterschätzen. Was das auch für eine Kraft freisetzt in dem Moment, wenn Gott auch öffentlich Dinge tut. Es kann sein, dass da mehr Glaube geweckt wird als durch viele, viele Dinge, die im Verborgenen geschehen sind. Manchmal lässt Gott mit Absicht solche Paukenschläge zu, auch in der Öffentlichkeit, weil das immer eine Reaktion von uns Menschen erfordert. An der Stelle konfrontiert Gott uns. Und manchmal ist es eben auch genau dieser Schritt der öffentlichen Demut, der echten Glauben bewirkt. In mir selbst, aber eben auch in anderen. Aber zu so einem Schritt darf ich nie jemanden nötigen, sondern wir müssen Freiheit geben, dass Menschen von sich aus bereit sind, auch ihn zu bezeugen, ja, und auch das zu bezeugen, was er tut. Wenn die geheilten Menschen, also wenn Menschen geheilt wurden und anschließend nicht an Gott glauben, kann das Wunder dann von Gott stammen, ja? Ich meine, es ist ja irgendwie ein Grund, weshalb Gott sowas tut. Wenn das so wäre, hätte sich damals ganz Israel zu Jesus bekehrt. Zeichen und Wunder, die ich selbst erlebt habe, bewirken leider nicht zwangsläufig eine Beziehung zu Gott und bewirken leider nicht zwangsläufig echten Glauben. Nicht immer, nicht überall. Und trotzdem tut Gott sowas einfach, weil er liebt und weil er barmherzig ist mit Menschen. Das ist für Gott kein Grund, das nicht zu tun. Nur weil jemand ihn danach immer noch ablehnt, heißt es auch nicht, dass er sein Wunder wieder zurücknimmt, seine Heilung immer wieder zurücknimmt, sondern Gott liebt und ist barmherzig, ob da was zurückkommt oder nicht. Es heißt in Johannes 12, Vers 37, obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Oder es gibt auch Geschichten, wo das deutlich wird. Zum Beispiel einmal hat Jesus 10 Aussätzige geheilt, von denen kam nur ein einziger zurück, um Gott die Ehre zu geben und ihn dafür zu loben. Und Jesus fragt noch nach, und es wirkt auch so ein bisschen traurig, ja, wo sind die anderen 9 geblieben? Warum kommt nur einer zurück, um Gott die Ehre zu geben für das Wunder, was er getan hat, und Jesus hat sie trotzdem geheilt, alle 10? Oder die Geschichte, die Jesus erzählt von Lazarus im Himmel und dem Reichen, und der unterhält sich da mit Abraham und sagt, kannst du nicht Lazarus von den Toten zurückschicken, damit meine 5 Brüder zu Hause nochmal die Kurve kriegen und sich für Gott entscheiden? Und da wird ihm gesagt, die haben Mose und die Propheten, wenn die denen nicht glauben, werden die auch nicht glauben, wenn einer von den Toten zurückkommt. Und trotzdem hat Jesus jemanden dann wieder auferweckt, der Lazarus hieß, ausgerechnet. Ja. Oder es gibt auch das Menschen, also Jesus sagt an einer Stelle in Matthäus 7, Herr, Herr, also das, was andere sagen, ja, sagt er, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen zum Beispiel Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Das heißt, es kann sogar sein, dass Menschen in Kraft, auch in irgendeiner Kraft, auch in ihrer göttlichen Kraft wirken, aber eigentlich innerlich fern sind von Gott. Und ihr ein echtes Vertrauen in Gott verloren haben oder vielleicht auch noch nie hatten. Das hat immer eine Konsequenz, wenn wir unser Herz gegenüber dem Wirken Gottes verhärten. Also wir können da auch als Christen reingeraten, das ist dann wieder in Abwehr eines anderen Grabens, in den man rutschen kann, nämlich zum Beispiel, indem es uns nur noch um Zeichen und Wunder geht und es völlig egal, wer die tut und so. Und ob Gott da dahinter steht, Hauptsache Wunder oder sowas. Und damit man da nicht reingerät, entwickelt man so eine Abwehrhaltung gegen übernatürliches Wirken Gottes. Und will da bloß nicht das zu überbetonen oder sowas. Und an der Stelle landet man wieder in einem Graben, der seine Tücken hat, wo wir in die Irre rennen. Es hat immer Konsequenzen, wenn wir unser Herz verhärten gegen Gott und auch gegen das, was Gott tut. Man wird nämlich dann die Verheißungen auch nie erleben, die damit in Verbindung stehen, mit dem, was Gott tut. Also vom Volk Israel heißt es, da gibt es einen spannenden Text in 4. Mose 14, da heißt es, dass, also beschwert sich Gott, ne, er sagt, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Also, erstens, Gott hat Geduld. Ja, die haben 10-mal krasse Sachen gesehen, die Gott getan hat in der Wüste. Und es ist ja keine Lappalie, wenn sich ein Meer teilt und wenn eine Wolkensäule und eine Feuersäule erscheint und wenn Manna und was weiß ich was alles da vom Himmel fällt. Und da merkt man also, wie geduldig Gott wirklich ist. Und die haben so viele Chancen gehabt. Die haben immer und immer wieder das nicht ernst genommen, dass Gott Wunder getan hat. Also das ist der erste Punkt, den man da schon mal lernen kann. Gott ist echt geduldiger, als wir es wahrscheinlich jemals wären. Und der hält lange durch. Und man trennt sich eigentlich erst durch ein beharrliches Ablehnen von Gottes Zeichen und Wundern von Gott selbst. Also wenn man wirklich beharrlich das ablehnt. Zweitens, Gottes Zeichen und Wunder nicht ernst zu nehmen oder nicht für wahr zu halten, das empfindet Gott als Verachtung seiner selbst. Also man ehrt Gott damit nicht, indem einen das nicht interessiert, was er tut. Der Umkehrschluss ist, man ehrt Gott, indem man die übernatürlichen Taten, die er tut, wahrnimmt und auch ernst nimmt. Ja. Also damit ehre ich ihn, weil er es getan hat. Also wenn mir ein Profikoch Essen kocht und es interessiert mich überhaupt nicht, was der gekocht hat und es schmeckt mir nicht und ich nörgel die ganze Zeit rum, wie wird er sich fühlen? Ja? Da kommt kein bisschen Ehre entgegen, da kommt nur Verachtung entgegen. Und wenn uns das nichts wert ist, dass Gott auf dieser Erde wirkt und dass Gott Wunder tut, dann ist es so jedes Mal eine Verachtung in das Angesicht Gottes, weil er sich wirklich ins Zeug legt. Und bei Israel hat er sich wirklich ins Zeug gelegt, die rumzukriegen und die zu beeindrucken mit dem, was er macht. Und es hat nicht geklappt. Drittens, Gottes Zeichen und Wunder wahrzunehmen und ernst nehmen zu können, das hat was mit dem Geist zu tun, der in uns lebt. Also hier heißt es, in Kaleb war ein anderer Geist. Der hat es wahrgenommen, was Gott tut. Und das ist ein Punkt, der wichtig ist an der Stelle, dass wir uns immer wieder danach ausstrecken, wirklich voller Geist zu sein, nämlich voll vom Heiligen Geist. Denn je mehr er über uns auch regieren kann, umso mehr wird unsere Wahrnehmungsfähigkeit geschärft für das, was Gott in unserem Umfeld gerade tut. Also wenn wir überhaupt nichts mitkriegen davon, dass Gott überhaupt irgendwas tut unter uns und in unserer Welt gerade, dann wäre das eine Ermutigung an der Stelle, wieder das neu zu suchen, dass ein anderer Geist uns erfüllt. Und viertens, das hat auch was mit völliger Nachfolge zu tun, Gottes Wirken wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Von Kaleb heißt es ja an der Stelle, er ist mir völlig nachgefolgt, nämlich indem er das ernst genommen hat, dass ich Wunder getan habe. Und fünftens, diejenigen werden die Verheißung Gottes in Empfang nehmen können, die seine Zeichen und seine Wunder ernst genommen haben und wahrgenommen haben. Und Paulus sagt dann nochmal an einer Stelle einen spannenden Satz für das Ende der Geschichte, so die letzte Phase der Weltgeschichte. Da sagt er in 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 9, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden so und so sein und beschreibt da ein bisschen, wie die drauf sind, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Wunderkraft aber von diesen wende dich weg. Also das ist spannend. Er sagt, Menschen, die haben eine Form von Frömmigkeit, von Gottseligkeit, aber sie verleugnen die Kraft Gottes. Anscheinend ist es Gott wichtig, dass wir das nicht tun. Dass wir die Kraft Gottes, die Wunderkraft Gottes, nicht verleugnen. Dass wir daran nicht vorbeirennen. Dass wir nicht sind wie Israel. Und Gott gibt sich Mühe und er legt sich ins Zeug und tut Wunder unter uns. Und wir kriegen es nicht mit, wir wollen es nicht wahrhaben, wir nehmen es nicht ernst. Wir hören die Botschaft nicht, die damit verbunden ist. Das ist was, wo Paulus davor warnt. Das hat eine Bedeutung. Sechste Behauptung könnt ihr noch? Die sechste Behauptung, du musst nur glauben, dann kann jeder die gleichen Wunder tun. Ja? Wenn man nur richtig glaubt, dann können wir alle die gleichen Wunder tun. Also Vertrauen in einen übernatürlichen Gott wird immer in irgendeiner Weise übernatürliche Konsequenzen haben in unserem Leben. Das ist uns verheißen, das ist auch mit einem Auftrag verbunden als Christen. Das ist einfach das, also Konsens der Bibel. Aber das heißt noch nicht, dass jeder exakt die gleichen Dinge erlebt. Und nur weil dein Schatten die Kranken heilen kann, wie bei Petrus oder so, heißt es nicht, dass es bei mir genauso passiert, obwohl ich einen längeren Schatten habe. Paulus sagt an einer Stelle in 1. Korinther 12, die einen, die hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Also was er sagt, erstens, nicht jeder wirkt in dem gleichen Dienst und in denselben Gaben. Die Antwort auf seine rhetorischen Fragen hier ist eigentlich immer nein, also sind alle so? Nee. Sind alle Apostel? Nein. Und das leuchtet uns ja auch ein. Ja, es wird nicht jeder Apostel genannt in der Bibel. Und anscheinend gilt das auch irgendwie für das, was noch aufgezählt wird, nämlich Heilung, Wunderkräfte, Prophetie, sonst was alles. Dann steckt hier drin, dass aber trotzdem jeder dazu berufen ist, auf seine Weise im Übernatürlichen zu leben. Also Paulus sagt nicht, sind etwa alle dazu berufen, Gott zu erleben? Nee. Sind alle dazu berufen, irgendwie eine Erfahrung mit Gott zu machen? Nein. Sondern er sagt, sind etwa alle dazu berufen, Propheten zu sein oder Wunder zu tun oder zu heilen oder dies und das und jenes? Also das ist was er eigentlich der Gemeinde in dem ganzen Kapitel vorlegt und sagt, das ist die Bestimmung der Gemeinde, dass wir ein Glied an seinem Leib sind und durch jeden wirkt Gott selbst. Und das bedeutet immer, dass es über unsere Möglichkeiten übersteigt. Aber er sagt, es passiert nicht bei jedem auf eine gleiche Weise und nicht jeder hat den gleichen Dienst. Und drittens, das fällt auch nicht einfach vom Himmel. Und ich kann sagen, aha, anscheinend bin ich nicht dazu da, für die Kranken zu beten und damit die geheilt werden, weil ich habe es noch nicht erlebt oder so. Ich fühle mich jetzt nicht so wie so ein Heilungsevangelist. Also mir geht es eher so, dass ich, wenn ich für einen Blinden bete, dann habe ich Angst, dass sie danach noch taub und stumm sind oder so. Und dass ich daraus schließe, wird wohl für mich keine Rolle spielen und muss mich nicht interessieren. Nee, Paulus sagt, eifert um diese Gaben, eifert um die größeren Gaben. Da gibt es auch Gaben, wo Paulus sagt, auch dann in Kapitel 14, Vers 1, sagt er auch, eifert nach den geistlichen Gaben, am meisten, dass ihr prophetisch reden könntet. Also da gibt es auch ein Ranking. Und er sagt, strebt danach, also streckt euch danach aus, das fällt nicht einfach vom Himmel, sondern das, was Gott tut, ist wertvoll. Alles, was Gott tut, ist so wertvoll, dass er es nicht einfach jedem hinterherwirft, sondern es Leuten anvertraut, die das zu schätzen wissen und die ein suchendes Herz haben und die eine Erwartung an ihn haben und nicht einfach irgendwas damit anstellen wollen. Deswegen sagt Paulus, also eifert danach, streckt euch danach aus, das wird euch nicht hinterhergeworfen, denn es kommt von Gott, das ist viel zu wertvoll, als dass er es einfach vom Himmel runterfeuert und dann kann einer heilen, der weiß davon gar nichts und will das auch nicht oder so. Das ist wichtig, also nicht jeder von uns ist gleich, aber Gott will in allen von uns sein und auf unterschiedliche Weise wirken und wenn Gott wirkt, dann hat es immer was Übernatürliches an sich. Siebte Behauptung, ich habe übrigens insgesamt 9. Ich hoffe, ihr steht es durch. Wenn einer nach dem Gebet nicht geheilt wurde, dann wollte Gott ihn wahrscheinlich nicht heilen. Und das ist leider ein Denken, das uns viel zu oft, viel zu früh zum Aufgeben bringt. Dass wir aufgeben. Dass wir kurz gebetet haben, ja, wir haben ja gebetet, also haben wir unsere Pflicht getan als Christen, haben für einen Kranken gebetet und ist nichts passiert, anscheinend wollte Gott es nicht, dass der geheilt wird. Woher nehmen wir das? Also mal ehrlich gefragt, auch an mich selbst, woher nehmen wir diese Einschätzung und diese Gewissheit, dass Gott an der Stelle schon am Ende ist, nur weil es aufgrund unseres einen oder auch aufgrund unserer mehreren Gebete bisher nicht passiert ist? Oft ist es vielmehr, glaube ich, unsere Unsicherheit, mit solchen Situationen umzugehen und eine große Ungewissheit darüber, wie Gott ist und was er will, dass wir eigentlich manchmal ziemlich früh, ziemlich schnell dabei sind, wieder aufzugeben. Nicht jedes Wunder geschieht immer sofort. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus einem Blinden begegnet und das war für ihn wahrscheinlich selber irgendwie eine spannende oder brisante Situation. Er hat den erstmal rausgenommen, vor die Stadt geführt, hat es nicht in der Öffentlichkeit gemacht. Und der Blinde hat ihn gebeten, dass er ihn heilt. Und dann heißt es, Markus Kapitel 8, Vers 22 steht die Geschichte, und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespuckt und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, ob er etwas sehen würde. Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wieder hergestellt und sah alles klar. Also über Jesus seine Heilungsmethoden lässt sich schon mal streiten. Er spuckt dem Blinden in die Augen, legt ihm die Hände auf und dann ist spannend, was passiert. Jesus fragt nach, ist was passiert? Siehst du jetzt was? Anscheinend kann man das nicht immer voraussetzen, dass das automatisch passiert, nicht mal bei Jesus. Das ist spannend. Und der Blinde sagt, ich sehe was, also es ist besser als vorher. Ich sehe die Menschen wie Bäume umhergehen, also wahrscheinlich total unscharf, als wenn ich meine Brille abnehmen würde. Oder noch schlimmer. Und dann gibt sich Jesus damit nicht zufrieden, er legt ihm wieder die Hände auf und anschließend ist er vollkommen wiederhergestellt und kann alles klar sehen. Also, erstens, es war die Frage nötig, wie geht's dir jetzt? Ist was passiert? Hat's was gebracht? Und das ist gut, wenn wir auch für Kranke beten, dass wir an der Stelle auch nachfragen, sagen, wie sieht's aus? Und dann weitermachen und nicht so schnell aufgeben. Nicht jedes Wunder geschieht auf eine erwartete und auf eine bekannte Weise. Also es ist doch nicht so, dass Jesus immer auf die gleiche Weise geheilt hat. Das ist auch spannend. Er hat nicht jedem in die Augen gespuckt, der geheilt werden wollte. Er hat es bei dem gemacht. Fragt mich, warum, ich weiß es nicht. Jesus hat unterschiedliche Arten gehabt, wie er Menschen geheilt hat. Manche waren publikumswirksamer und öffentlichkeitsvertretbarer und anderes nicht so wie hier. Jesus hat manchmal sehr klar mit einem einzigen Satz die Kranken geheilt. Und manchmal ging er in der Methodik sehr eigentümliche Wege. Warum? Keine Ahnung. Manchmal geht es Gott neben der Heilung eines Kranken eben auch noch um viele andere Dinge, die er im Blick hat. Es gibt manchmal noch andere wichtige Punkte, die wir nicht sehen. Deshalb wählt er auch manchmal einen anderen Weg. Und unsere Aufgabe im Gebet ist es eigentlich auch herauszufinden, Gott, was willst du tun? Und auf welche Weise willst du es tun? Und nicht einfach sagen, Herr Gott, heil den Kranken, Amen, ist nicht passiert, schade, aber wir kommen ja alle in den Himmel oder so. Sondern dass wir Gott fragen, dass wir das ernst nehmen. Und das hat auch was damit zu tun, wie viel Barmherzigkeit habe ich wirklich mit jemandem, der krank ist. Und dann nachzufragen, Gott zu fragen, Gott, was willst du tun für ihn und auf welche Weise möchtest du es tun? Gott wählt manchmal andere Wege, weil er auch noch andere Ziele mitverfolgt. Einer will geheilt werden an einer Stelle und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, das war gar nicht das, was der wollte in dem Moment. Und er hat noch andere Ziele verfolgt für das Publikum, was da ist. Und dann hat er ihn geheilt. Es war, ja genau, oder die Kattel, die sonst auch hier manchmal mit Lobpreis leitet und hier diese, also auch letzte Woche mit der Gitarre hier stand, Die hat eine Zeit, 3 Jahre war die auf einer Bibelschule in den USA und die waren in dem Zusammenhang auch in mehreren Ländern unterwegs und haben dort auch so Einsätze gemacht, evangelistische Einsätze, zum Beispiel in Mexiko und Ecuador. Und die hat auch ein paar spannende Geschichten mir erzählt, die erlebt haben. Ich darf das hier erzählen, die hat mir die Erlaubnis erteilt. Die hat zum Beispiel einmal, haben die für einen Mann gebetet, der krank war. Aber es hat nichts gebracht. Das Gebet hat in dem Moment nicht geholfen. Der war in dem Moment trotzdem noch krank. Und dann haben sie Gott gefragt, was sie tun sollen, und hatten den Gedanken, dass seine Familie für ihn beten soll, die Familie von dem Mann. Und dann in dem Moment, wo seine Kinder angefangen haben, für ihren Vater zu beten, in dem Moment ist er plötzlich gesund geworden und war komplett geheilt. Ja. Wo man auch merkt, Mensch, wenn die an der Stelle einfach aufgegeben hätten. Also Gott war es in dem Moment scheinbar wichtig, dass seine eigenen Kinder für ihn als Vater beten, und aufgrund dieses Gebetes wurde der geheilt. Oder ein anderes Mal waren die in Ecuador bei einer Familie, wo eine Tochter aus dem Menschenhandel befreit worden war und die dann wahrscheinlich wieder zu Hause war. Und sie haben für das Mädchen gebetet und auf Gott gehört, ihn gefragt, was er der Familie sagen will, und haben denen gesagt, was sie glauben, was Gott über sie denkt und über die einzelnen Familienmitglieder. Und während sie das ausgesprochen haben, da fing der Vater an zu weinen und hat Buße darüber getan, dass er die Familie nicht so behandelt hat, wie sie es eigentlich wert gewesen wären. Das heißt, der Vater hat gehört, was Gott denkt, auch über seine Töchter und über die Familie. Und das hat ihn selber so bewegt, weil er gemerkt hat, das ist nicht das, was ich in ihnen gesehen habe. Und ich habe ihnen nicht den Wert zugesprochen, den sie eigentlich vor Gott haben. Und das, was passiert ist in dem Moment, sie haben für dieses Mädchen gebetet, aber es hat das Herz des Vaters verändert, der dort mit dabei war. Und das ist halt der Punkt, Gott hat immer alles im Blick. Der hat Dinge im Blick, die wir nicht sehen. Und deswegen wählt er unterschiedliche Strategien, wie er zum Ziel kommt. Und es ist gut, an der Stelle nicht zu schnell aufzuhören, ihn zu fragen, was er tun möchte. Gott hat immer noch mehr im Blick als wir. Und unsere Aufgabe ist es, nach seinem Weg zu fragen. Seine Methoden und Wege sind immer unterschiedlich. Und echte Veränderungen geschehen meistens dann, wenn Menschen Gott begegnen und nicht einfach nur uns und unseren Gebeten, die wir sprechen, und dem, was wir ihnen Gutes zusprechen oder so. Aber dafür brauchst du oft Geduld, und es brauchst, dass wir nachfragen und Gott fragen: Gott, was ist dein Weg? Was ist dein Ziel? Vorletzter Punkt. Wenn einer Glauben und die Gabe der Heilung hat, dann kann er ja einfach überall alle Kranken heilen. Ja? Also wenn ich einfach genug Glauben habe und die Gabe der Heilung oder so, na, dann kann ich überall alle Kranken heilen oder so. So einfach ist es nicht. Also wir stehen in einer völligen Abhängigkeit von Gott. Jesus hat gesagt, der Sohn, kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Wenn Jesus das sagt, dass nicht mal er irgendwas von sich aus tun konnte, sondern nur, was er den Vater tun sieht, wie können wir denken, dass es bei uns anders läuft? Wie können wir manchmal einfach losrennen und agieren und nochmal sagen, Gott segne meinen Weg oder so, ne? Manchmal sind wir dann auch so selbstbezogen, gibt so diesen Spruch, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier oder so. Weil wir so auf das fixiert sind, was wir Tolles leisten wollen, anstatt zu fragen, was will der Herr leisten? Was will er tun? Und wofür will er mich gebrauchen heute und am nächsten Tag? Wir sprechen als Menschen ja immer nur das aus, was der Vater gerade tun möchte. In dem Moment hat es Kraft, in dem Moment fängt es an zu wirken. In dem Moment geschehen große Dinge, wenn Menschen das aussprechen, was der Vater tun will, und nicht einfach nur ihre eigenen Ideen aussprechen. Das heißt, der Dienst, Kranke zu heilen, für Kranke zu beten, Wunder zu tun, ist viel mehr ein hörender Dienst als ein agierender Dienst. Das hat viel mehr damit zu tun, mitzubekommen, was Gott auf dem Herzen liegt in dem Moment, als dass ich einfach losrenne und erwarte, dass Gott mal richtig mächtig durch mich wirkt. Also ich beobachte im Geist, was der Vater gerade tut, und spreche das aus und leite es damit weiter an Menschen und in die Realität dieser Welt hinein. Das ist das, wozu wir als Christen berufen sind, auf unterschiedlichste Weise, durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, in den unterschiedlichen Zusammenhängen. Weiter sagt Jesus in Johannes 12, Vers 49, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Also wenn das Jesus so gemacht hat, wird es bei uns also zumindest nicht anders laufen, dass wir es besser wissen. Und Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also wir laufen in seinen Fußspuren und leben in dem, wo er den Weg vorne weggegangen ist. Wir stehen in einer engen Abhängigkeit zum Vater als Christen und können nur das in Realität rufen, was Gott auch tatsächlich beschlossen hat. Ich war mal bei einer Konferenz mit einem bekannten Prediger, durch den auch viele Heilungen schon geschehen sind, ja, wo Menschen geheilt wurden. Und der hat voller Demut von den ganzen Geschichten auch erzählt, wo Heilung nicht passiert ist. Also er hat krasse Sachen erlebt, ja, wie Gott durch sein Wort, durch seine Gebete geheilt hat. Aber er hat uns dort auch die Geschichten erzählt, wo es nicht passiert ist. Und man hat gemerkt, wie er darunter gelitten hat, wenn Menschen in Not nicht geheilt wurden. Und wie ihn das persönlich bewegt, wie ihn das persönlich trifft. Und der hat darunter gelitten, nicht weil das seinem Ruf schaden könnte, sozusagen, wie jetzt, hat nicht funktioniert bei dir oder was, sondern aus Barmherzigkeit mit den Kranken. Und vielleicht ist genau darin ein Schlüssel zu finden, warum Gott manche Menschen für solche Dinge gebraucht, weil sie einfach Barmherzigkeit haben, weil es ihnen nicht um sich geht und um ihren eigenen Ruf, sondern weil es ihm darum geht, dass Gott sich verherrlicht und dass Gott an Menschen wirkt, die es bitter nötig haben. Und was passiert, wenn Kranke nach meinem Gebet nicht geheilt werden? Also meistens ist es so, ich habe Angst um meinen Ruf als Beter. Ich werde vorsichtiger beim Beten. Kann ich den Mund nächstes Mal nicht so voll nehmen, wenn ich hier sage, Gott kann heilen und bete für einen Kranken und es passiert nichts. Oder treibt mich die Barmherzigkeit mit Menschen und der Gehorsam gegenüber Gott dazu, weiter zu beten und viel von ihm zu erwarten, obwohl ich es nicht erlebt habe? Einfach, weil die Welt das braucht und einfach, weil Gott sich verherrlichen will. Egal, wie ich selbst dabei wegkomme. Von einem anderen Heilungsevangelisten hat der erzählt auf dieser Konferenz, dass der am Anfang, ich glaube, für 800 Kranke oder so gebetet hat, bis das erste Mal eine Heilung geschehen ist. Der hat sich vorgenommen, der hat gesagt, Gott ist derjenige, der Barmherzigkeit hat mit Menschen. Und in der Bibel steht drin, dass er das tun möchte, dass er auch Menschen heilen möchte. Und er hat einfach gesagt, ich mache das jetzt im Gehorsam, dass ich jeden Tag für Kranke bete, die ich sehe. Und ich glaube, das war so für 800 Leute, hat er gebetet, bis er das erste Mal erlebt hat, dass eine Heilung passiert ist. Und seitdem erlebt er es aber ständig. Immer und immer wieder. Und wo man auch merkt, so dieses beharrliche Dranbleiben und zu sagen, es geht mir nicht um meine Ehre, es geht mir nicht um meinen Ruf, sondern es geht darum, dass Menschen gedient wird und dass Gott sich verherrlicht, das ist eine Landebahn, die sozusagen man Gott schafft, wo er dann drauf landet und wo er dann anfängt zu wirken. Dann hat er weiter erzählt von seinen eigenen Anfängen, als er damals mit einem anderen bekannten Prediger unterwegs war, durch den auch ganz viele Heilungen geschehen sind. Und hat erzählt, an einem Abend waren die in einer Stadt, hatten die eine Konferenz, wo tatsächlich an dem Abend alle Kranken geheilt wurden, für die gebetet haben. Und einen Tag später waren sie in einer anderen Stadt, hatten eine Konferenz und es wurde kein einziger geheilt. Und er sagt, die waren abends zusammen und der hat ihn gefragt, du willst jetzt bestimmt wissen, was heute los war, oder? Warum gestern die ganzen Kranken geheilt wurden und heute wurde keiner geheilt. Und er sagt, das zeigt einfach nur, dass es nicht an uns hängt. Es zeigt einfach nur, dass nicht wir das sind, die hier wirken, dass hier was geschieht, sondern wir haben es nicht in der Hand. Und wenn wir uns das eingestehen können und trotzdem weitermachen, dann ist ein Riesensieg errungen und dann werden wir auch mutiger, für Menschen zu beten. Da haben wir nicht Angst, dass was schiefgehen könnte und dass vielleicht nichts bringt oder so. Menschen, die in einer echten, realen Abhängigkeit zum Vater stehen, die sind prädestiniert dafür, von Gott auf mächtige Weise gebraucht zu werden. Und der letzte Punkt, manchmal hat man auch so eine Haltung, also bei Wundern lieber extrem vorsichtig sein. Ja, von wem stammen die überhaupt? Wer hat Wunder getan? Also wer bewirkt denn hier das Übernatürliche? Man kann da leicht verführt werden. Diese Haltung kann sehr gläubig, besonnen und ausgewogen wirken, wenn man übernatürliche Dinge grundsätzlich so übervorsichtig auch behandelt. Ja. Aber häufig ist es einfach nur selbstbezogen und glaubensschwach, so zu denken. Wenn ich nicht für Kranke bete, weil ich Angst habe, es könnte ja nichts passieren, dann ist das selbstbezogen und unbarmherzig. Und da beziehe ich mich selbst mit ein. Wenn ich nicht für Kranke bete, wenn ich das Übernatürliche meide, weil ich Angst habe, der Teufel jubelt mir irgendwas unter, dann ist das ein Mangel an Vertrauen in die Fähigkeit Gottes, uns zu versorgen und uns zu beschützen. Und wenn die Angst davor, Fehler zu machen, größer wird als mein Wunsch, dass sich Gott verherrlicht und Menschen gedient wird, dann laufe ich in die Irre. Und das ist wichtig, sein eigenes Herz an der Stelle auch zu prüfen. Wenn wir von Herzen Gott suchen, dann werden wir auch ihn finden. Da brauchen wir keine Angst haben. Wenn wir Gott fragen, dann wird langfristig nicht irgendeine andere Macht antworten und durch uns wirken. Also Jesus sagt, ihr als Menschen, wenn ihr einen Vater als Kinder um was bittet, um Brot, der wird euch nicht einen Stein geben. Wie viel mehr werde ich den Heiligen Geist denen geben, die mich darum bitten? Also wenn wir den Vater bitten, dann wird er nicht uns was geben, was schadet, und es wird schon erst recht nicht jemand anderes antworten. Die Tatsache, dass es Falschgeld gibt, die wird mich nicht davon abhalten, Geld für sinnvolle Dinge weiterhin einzusetzen. Aber es ist bemerkenswert. Also wer von euch hat schon mal einen gefälschten 45-Euro-Schein gesehen? Wahrscheinlich niemand. Und woran liegt es? Weil es keine echten 45-Euro-Scheine gibt. Ja? Wird sich keiner die Mühe machen, sowas zu fälschen. Das heißt, alles, wo es eine Fälschung von gibt, das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass es ein Original gibt, was deutlich mehr Wert hat. Und es ist wichtig, darauf zu schauen. Es gibt immer nur Fälschungen von etwas Echten. Es gibt destruktive Zeichen und Wunder, die nicht von Gott stammen. Ja, darüber redet die Bibel auch. Aber das ist nur ein Plagiat. Das zeigt nur, dass es was Echtes und was Reales und was wirklich Wertvolles gibt, was es zu entdecken gilt. So, aber wie erkenne ich eine Fälschung? Nicht, indem ich ein Experte für Falschgeld werde und die Geschichte des Falschgeldes studiere und die Psyche von Geldfälschern nachempfinden kann oder sowas. Das wird mich nicht davor retten, sondern indem ich schlicht und einfach vertraut bin mit dem Echten. Wenn ich vertraut bin mit dem Echten, dann werde ich automatisch erkennen, wenn da was Gefälschtes ist. Jemand, der erzgebirgische Schnitzkunst herstellt, der braucht nicht den chinesischen Markt studieren, um das unterscheiden zu können von einem chinesischen Plagiat, was irgendwo auf dem Markt ist, sondern der weiß, wie sich das anfühlt, der weiß, wie das aussieht, wenn ein echtes Werkzeug da dran war und nicht einfach nur eine Maschine Massenproduktion hergestellt hat. Jemand, der selbst vertraut ist damit, der braucht die Fälschung nicht zu studieren, um sie im Fall des Falles zu erkennen. Und das ist wichtig, dass wir auch in geistlichen Dingen an der Stelle entspannt werden und uns wirklich aufmachen, das Echte zu studieren, das mit dem Echten vertraut zu werden und nicht nur als Ketzerjäger durch die Welt zu rennen und versuchen, das Falsche an jeder Ecke zu entdecken. Lass uns viel mehr vertraut werden mit dem echten und realen Wirken Gottes, als immer nur auf der Hut zu sein vor Fälschungen. In der Bibel steht, prüft alles und das Gute behaltet, also das Gute haltet fest. Und da steckt es eigentlich genau drin. Also das Prüfen ist nicht das Problem. Die Frage ist, was wir danach machen. Warum prüfen wir? Um das Falsche rauszufiltern und die ganze Welt davor zu warnen und immer auf der Hut zu sein und immer zu gucken, wo hat sich wieder was eingeschlichen in die christlichen Gemeinden? Oder prüfen wir routinemäßig alle Dinge mit einem normalen geistlichen Blick und halten fest an dem Guten? Der Punkt ist nämlich, schauen wir auf Gott oder auf wen schauen wir? Und es ist unsere Bestimmung, Gott wiederzuerkennen, Gott wiederzuentdecken in allen Dingen, die uns begegnen in unserem Leben. Immer wieder zu schauen, wo ist Gott? Was tut Gott? Was hat Gott gesagt? Wo kann ich Gott entdecken und das festhalten? Der Rest können wir hinten runterfallen lassen. Wenn ich von Furcht getrieben bin vor Verführung und nicht von der kindlichen Suche nach Gott selbst, werde ich am Ende auch das bekämpfen, was von Gott kommt. Und das ist eine bittere Wahrheit. Die Glaubenswächter zur Zeit Jesu, nämlich die Pharisäer, die haben genau gewusst, hinter welchem Stein sich die nächste Verführung versteckt. Und die haben behauptet, dass Jesus seine Wunder durch die Kraft von Dämonen tut. Und das ist bitter. Wenn Gott selbst auf die Erde kommt und ihm wird vorgeworfen, er tut seine Dinge durch die Kraft Satans. Und das war der Vorwurf, und Jesus reagiert an der Stelle mit einem sehr, sehr krassen Satz. Er sagt, genau auf diesen Vorwurf hin antwortet er und sagt, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Also das unmittelbare Wirken Gottes als dämonisch einzustufen, entweder weil man die Menschen nicht schätzt, durch die es geschieht, oder weil man die Art und Weise nicht schätzt, in der es geschieht. Es hat eine Qualität, Gott, also in der Ablehnung Gottes, ja, was schon erschütternd ist. Ich lehne Gott damit persönlich ab. Es kann leicht passieren, dass man Wunder Gottes ignoriert, weil sie einfach in der falschen Gemeinde stattfinden oder durch Menschen, die ich nicht leiden kann oder die die falsche Lehre vertreten. Aber mal angenommen, Gott ging es in dem Moment überhaupt nicht um all diese Punkte, in welcher Gemeinde das geschieht und was die Leute von der Lehre vertreten und so weiter, sondern es ging ihm einfach darum, durch diese Menschen in dem Moment zu wirken, dann ist es wichtig, wie wir an der Stelle uns positionieren, dass wir uns nicht in die Reihe derer einfügen, die Gott unterstellen, er würde durch die Kraft des Teufels wirken. Noch ein Bibeltext, Johannes, der Jünger, sagte zu Jesus: Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreibt in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ich glaube, der Punkt ist einfach, also das heißt ja nicht, blauäugig durch die Welt zu gehen, aber der Punkt ist einfach der, ich glaube, wir stehen mehr in der Gefahr, Menschen oder Gemeinden wegen ihrer Verhaltensweise, ihrer Lebensweise, ihres Glaubens abzulehnen, als sie zu ehren dafür, dass Gott in ihnen wirkt. Wir sind einfach als Menschen, tendieren wir dazu, meistens uns an dem festzukrallen, was nicht gut läuft, und unterstellen dann, das kann nicht sein, dass Gott bei denen wirkt, weil dann wäre es ja anders in dem und dem Bereich. Sondern es ist das, wozu wir aufgerufen werden müssen als Menschen, ist einfach auf das zu schauen, was Gott durch Menschen tut und Menschen zu ehren, wenn Gott durch sie wirkt, egal was sonst noch schief läuft. Jesus ermutigt uns dazu, das zu tun. Da heißt es nicht, dass dann alles trotzdem gut ist, was die Leute machen und was sie denken und so. Aber die Prioritäten sind entscheidend, wie ich darauf schaue. Wenn ich mit einem leeren Tank unterwegs bin und es gibt nur eine Tankstelle weit und breit, was ist mir dann wichtig in dem Moment? Also stellt euch vor, der Tank ist so gut wie leer oder ist leer und es gibt nur diese eine Tankstelle. Was ist uns dann wichtig? Dass die Tankstelle von der richtigen Marke ist, dass die gut und gepflegt aussieht, dass der Tankwart besonders kundenfreundlich ist und ich noch 100 andere Produkte dort shoppen kann. Oder dass sie mir einfach Kraftstoff liefern, egal wie es dort aussieht. Egal was das für eine Bude ist, wo ich dort tanke. Im Idealfall kommt natürlich beides zusammen und danach strecken wir uns ja auch aus. Das ist ja auch wichtig, dass alles gut ist, dass alles schön ist. Aber ich meine, was ist schon ideal? Ja? Im Endeffekt ist es Gott manchmal lieber, dass die Menschen ihm durch jeden vorhandenen Kanal begegnen, der irgendwo zur Verfügung steht, als dass die Tankstelle top in Schuss ist, aber hat einfach leider zu wenig Kraftstoff im Moment, wo es drauf ankommt. Und das ist einfach wichtig in unserer Perspektive, das so zu sehen, dass wir sagen, es ist Gott ist souverän, er wirkt durch Menschen, ob wir die leiden können oder nicht. Aber unsere Entscheidung ist, was wir dann damit machen, ob wir Gott in demjenigen erkennen und ob wir Gott die Ehre geben und Menschen ehren, die er sich auserwählt hat, warum auch immer, müssen wir nicht verstehen. Ja? Warum auch immer wirkt er in der Gemeinde, die ja ganz anders glaubt als ich und so. Die Frage ist zuerst nicht, was für ein Wunder hat wer wo an wem getan, sondern was mache ich, wenn das Wunder vorbei ist? Also was ist meine Antwort an Gott, wenn irgendwo ein Wunder geschieht? Ein göttliches Wunder, das auf ein Herz trifft, was Gott zugewandt ist, das wird immer näher zu Jesus führen und wird neues Leben freisetzen. Aber wenn unser Herz nicht Gott zugewandt ist, dann kann Gott Wunder tun, wie er will. Es ist alles umsonst. Ein Herz, das vor allem auf Gott selbst ausgerichtet ist, ist gleichzeitig auch der größte Schutz davor, in die Irre zu rennen. Wenn ich von ganzem Herzen Gott liebe, dann werde ich nicht irgendwelchen Irrlehrern nachfolgen, selbst wenn sie Wunder tun würden. Weil es mir gar nicht darum geht, sondern weil es mir um ihn geht. Gleichzeitig werde ich auch eine Wertschätzung für alles haben, worin ich Gott irgendwie wiedererkennen kann, selbst wenn es noch so komisch und eigentümlich daherkommt. Und noch zum Schluss eine Bibelstelle. Gott sagt in Jesaja 44, Vers 25, ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht. Und ein paar Verse später, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels wird gelegt. Also Gott ist derjenige, der die falschen Wunder zum Platzen bringt. Das ist so eine coole Formulierung. und der die Wahrsager zu Narren macht. Gott ist derjenige, der zwischen Licht und Finsternis scheidet. Auch in unserem Leben, in dem Moment, wenn wir an ihm festhalten und wenn wir ihn lieben und in seiner Nähe leben. Es geht nicht um große Wunder, sondern es geht um einen großen Gott, der Wunder tut.